Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich Andrea Mais. Sie ist Ärztin und stellvertretende Vorsitzende des Vereins mit dem Namen Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung oder auch abgekürzt ÄGGF. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Frau Mais heute über den Sexualkundeunterricht sprechen kann, wie er heute passiert, wie er stattfindet, weil Frau Mais ist sehr viel unterwegs und redet auch mit Eltern, aber auch in Klassen viel über verschiedenste Themen, die vielleicht bei manchen Familien zu Hause eher so ein bisschen unangenehm sind. Und ich bin überhaupt erstmal total neugierig und freue mich sehr zu hören, was denn so heute im Sexualkundeunterricht abgeht. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für mich haben.
Ja, danke Frau Nötzel auch für die Einladung, hierher zu kommen und mit Ihnen darüber zu sprechen. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Ich als Ärztin in der Schule, im Sexualkundeunterricht, da denkt man sich ja auch gleich, wie geht denn sowas oder warum ist das nötig oder warum machen Sie das überhaupt? Und vielleicht erzähle ich einfach mal ganz kurz, was die ÄGGF ist, was wir so machen. Und die ÄGGF wurde gegründet 1952, also das ist im letzten Jahrhundert passiert, von einer Gynäkologin, die selber so erschrocken war, wie schlecht die Frauen zu der damaligen Zeit aufgeklärt waren und wie wenig sie über Hygiene wussten, über ihren eigenen Körper, über Schwangerschaft und Verhütung. Und da hat sie gedacht, das kann ja irgendwie alles gar nicht so bleiben. Und hat überlegt, dass sie gerne die Frauen erreichen möchte, dort, wo sie sind, und ist dorthin gegangen. Und das waren am Anfang nicht Schulen, sondern das waren halt erwachsene Frauen in Steiger Kaffeekränzchen. Sie war in Wuppertal und hat dann halt in der Umgebung wirklich die Damen nachmittags besucht und hat Aufklärungsunterricht mit denen vor Ort gemacht.
So eine Tupper-Party der anderen Art.
Auf jeden Fall, genau so muss man sich das vorstellen. Sie ist aber auch in Umkleidekabinen gegangen von Turnvereinen. In Schwimmbäder, in die Umkleidekabinen. Also dort, wo Frauen sich aufgehalten haben und hat einfach mit denen gesprochen. Und sie hat gemerkt, da ist ein unfassbarer Bedarf und eine sehr große Offenheit, wenn Frauen untereinander in Situationen, in denen sie sich auskennen und wohlfühlen, über solche Themen sprechen können. Und das hat sie dann perfektioniert. Und wir sind noch an Berufsschulen gegangen oder schon an Berufsschulen gegangen zu einem Zeitpunkt, wo das auch noch gar nicht im Curriculum stand, wo Sexualkundeunterricht noch überhaupt nicht üblich war an Schulen. Und ja, das war also wirklich bis heute eine Erfolgsgeschichte, die gendersensible Aufklärungsarbeit quasi begonnen hat.
Vor 70 Jahren.
Vor 70 Jahren. Die Frau hatte wirklich Visionen. Und Sie alle kennen diese Dame. Die hat nämlich hier in Deutschland den OB-Tampon eingeführt.
Den OB-Tampon?
Ja, den OB-Tampon.
Hat sie den mitentwickelt?
Ja.
Krass.
Ihr Ehemann hatte eine Fabrik, der war Ingenieur und sie selber war Schwimmerin und wollte unbedingt immer schwimmen gehen, wenn sie ihre Periodenblutung hatte. Und das war so schwierig. Und dann hatte sie irgendwie aus Amerika gehört, dass da irgendwas erfunden worden sei und hat gedacht, Mensch, das müssen wir hier doch auch hinkriegen. Und hat dann auf dem Zigarrenrollautomaten von ihrem Opa, hat sie dann angefangen, so kleine Watteröllchen zu bauen, zu drehen und hat die bei sich eingesetzt und war total begeistert. Und hat dann gesagt, Mensch, das müssen wir doch irgendwie perfektionieren. Und so ist dann der OB entstanden.
Mega.
Ja, eine
coole Frau.
Eine ganz coole Geschichte. Ja, die war wirklich Visionärin.
Ja.
Und eine ganz, ganz tolle Frau. Sie ist in hohem Alter erst verstorben und hat uns bis dahin mit dem Verein unglaublich unterstützt und das Ganze auf den Weg gebracht.
Da
sind wir sehr dankbar.
Ich habe über Sie erfahren. Vor ein paar Wochen gab es bei uns eine Elternversammlung oder Elternabend. Und da wurde erzählt, meine große Tochter geht gerade in die 4. Klasse, dass jetzt der Sexualkundeunterricht ansteht. Und da wurde erzählt, und dann werden wir auch spezielle Unterrichtsstunden machen, wo auch mal eine Gynäkologin mit dabei ist und also Gäste quasi. Und das fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, das ist ja ganz anders, als ich das als Kind damals erlebt habe. Und auch das finde ich schon toll, dass wenn die Schulen das möchten, dass es möglich ist, dass man einfach das so bereichert, ne? Und dann auch hat man auch gesagt, dann machen wir auch einige Stunden nur Mädchen getrennt und Jungs getrennt und so. Also fand ich total cool.
Ja, das ist natürlich klasse. Einfach nochmal mit so einem Blick eines Experten, einer Expertin auf diese Phase der Pubertät zu schauen, ist natürlich super spannend. Und das wissen wir alle, dass die SchülerInnen sich solche Stunden noch viel besser merken, weil man einfach in einer besonderen Situation ist. Das Ganze hat einen anderen Rahmen und viele Dinge bleiben dann doch nochmal anders hängen. Außerdem ist es auch so, dass wir Ärztinnen und Ärzte einfach auch nochmal mit so einem anderen wirklich mit einem anderen Blick an die Sache herangehen. Wir haben den präventiven Gedanken dahinter und auch natürlich so ein paar ärztliche Botschaften, die wir gerne mit auf den Weg geben. Und dass wir das jetzt in den Grundschulen machen, das ist natürlich schon toll. Also wenn man sich überlegt, früher waren es junge, erwachsene Menschen, die man aufgeklärt hat. Mittlerweile gehen wir in die Grundschulen und das hat ja auch Berechtigung. Also da muss man ganz klar sagen, die Pubertät beginnt ja früh. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man gerade als junges Mädchen zum ersten Mal die Periodenblutung hat und vielleicht noch nie darüber gehört hat. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass man ab 9 Jahren, ab 10 Jahren die Periodenblutung hat. Dann ist man in der 4. Klasse. Ne? Die Jungen kommen ein bisschen später in die Pubertät, aber das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, den man bedenken muss. Die hören und sehen natürlich auch unglaublich viel. Die sozialen Medien sind sehr, sehr gut erreichbar für alle. Pornografie ist verfügbar, ältere Geschwister sind da. Und es ist so wichtig, die Kinder schon einzufangen und denen einfach ein ganz anderes Gefühl für dieses Thema zu vermitteln. Darum geht es auch hauptsächlich.
Was sind die wichtigsten Sachen, die Sie gerne erreichen möchten in den Stunden? Was möchten Sie den Kindern mitgeben?
Ganz wichtig ist mir, dass sie lernen, dass man unaufgeregt über seine Körperorgane sprechen kann, über die Geschlechtsorgane sprechen kann. Dass es nicht schlimm ist, so ein Wort wie Vagina zu benutzen oder Penis, weil das ist nichts anderes als auch eine Nase oder ein Ohr oder ein Herz. Und dass es so wichtig ist, dass man Expertin und Experte für seinen eigenen Körper wird, weil man ihn dann einfach anders wertschätzt. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall den Kindern mit auf den Weg geben möchten. Und wir möchten ihnen auch bestimmte Dinge vorhersehbar machen. Dass sie einfach wissen, das kommt jetzt auf mich zu, das ist völlig normal. Dieses Gefühl, bin ich normal, das zu stärken. Mhm. Und ich glaube, das können gerade Ärztinnen und Ärzte ganz gut, weil sie eben eine besondere, aus den Kindern auch einen besonderen Beruf haben, dem man das dann einfach auch zutraut, so etwas richtig zu sagen.
Und sie natürlich auch Beobachtung haben. Sie sehen ganz viele Menschen im medizinischen Kontext. Sie können, es ist auch nochmal ganz anders, wenn sie sagen, das ist normal, das sehe ich bei allen oder wie auch immer. Ne?
Genau.
Also als wenn das jetzt Eltern oder so sagen.
Ja, oder auch die Lehrkräfte. Ich meine, die machen ja einen tollen Job. Das muss man ja sagen. Der Sexualkundeunterricht, der ist ja in vielen, vielen Schulen wirklich richtig gut. Also ich besuche insgesamt 30 Grundschulen. Und ich bin immer wieder froh und hoch erfreut, wenn ich da hinkomme und merke, wie intensiv und wie gut die SchülerInnen gelernt haben, in der Gruppe über dieses Thema zu sprechen, weil das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und wie wissbegierig sie sind und mit wie wenig Input man sie wirklich begeistern kann, auch für den eigenen Körper und für die Funktionen des Körpers. Das ist also wirklich schon ganz großartig. Und die Schulen haben es natürlich auch nicht leicht, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Die haben eine hohe Anforderung, gerade mit vielen kulturellen Hintergründen, auch Kinder und Jugendliche, die die Sprache kaum sprechen, die auch in einem ganz anderen Kontext groß geworden sind und die dann hier bei uns in Deutschland in ein Schulsystem kommen, wo es halt eben selbstverständlich sein sollte, offen und locker auch über Sexualität zu sprechen. Und das fällt eben vielen gar nicht leicht.
Das fängt ja schon an mit den Worten, ja, also bei uns zu Hause, bei mir zu Hause in der Familie, ich habe meinen Töchtern, seitdem sie klein sind, also Babys sind Kinder, kleine Kinder sind, ich sage immer Scheide oder Penis, also so ganz normal. Ich habe keine, bewusst auch nicht, weil es mir persönlich nicht gefällt. Meine Mutter zum Beispiel hat mir am Anfang, ich weiß noch, hat mir gesagt, dass beim Mann heißt es Pipimatz. Das Penis, das Wort gab es erstmal nicht, sondern es war so Pipimatz. Und zu der Sache ist mir gerade noch was eingefallen. Ich habe meine Tochter nämlich letztens auch gefragt, was macht ihr denn gerade im Sexualkundeunterricht? Und hat sie gesagt, ja, wir haben so Comicbilder angeguckt und dann sollten wir sagen, wie die Geschlechtsteile heißen. Und dann haben sich die Kinder gemeldet. Und da gab es ganz, also jetzt, wenn wir beim Penis bleiben, ganz unterschiedliche. Da hat einer Gartenschlauch, Feuerwehrschlauch, also da kam so wirklich, und da haben auch natürlich die Kinder manchmal gelacht und so, aber es ist ja etwas, wie wird da zu Hause schon mit umgegangen, ne?
Genau.
Und ich weiß noch, im Vorgespräch, als wir uns verabredet haben, da habe ich Ihnen erzählt, dass ich gerade echt sauer bin über eine Werbung, die jetzt 2024 läuft von einer großen Firma, die Rasierer herstellt. Es ist eine Werbung, die sich an Männer richtet. Da duscht ein Mann. Und im Text dieser Fernsehwerbung heißt es, möchtest du dich da unten rasieren? Da unten. Wie kann man denn da unten sagen? Ich reg mich total darüber auf. Ich hoffe, dass die auch viele E-Mails und Briefe bekommen. Wie kann eine Werbung heutzutage in dieser heutigen Zeit da unten? Also da unten finde ich das Allerschlimmste eigentlich fast. Da finde ich noch Gartenschlauch besser. Aber wenn wir jetzt nochmal bei den Worten bleiben, wie ist das, also macht das was mit meinem, wenn man zu Hause irgendwie halt so Synonyme findet, oder ist das letztendlich egal, weil später findet man sowieso seinen Weg? Oder wie wichtig ist ein Wort, oder vielleicht ist es auch gar nicht wichtig?
Wichtig sind die Worte auf jeden Fall. Also es gibt darüber auch sogar wissenschaftliche Studien, ob es jetzt nötig ist, dass man den Kindern die richtigen Worte oder irgendwelche Koseworte oder so sagt. Hauptsache, man hat überhaupt Begriffe, die einigermaßen klar zuzuordnen sind und nicht einfach nur Regionen. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe einen vorderen oder hinteren Popo, so etwas gibt es auch manchmal, das ist viel zu ungenau. Ja. Ne? Gerade wenn wir über Missbrauch und Prävention von Missbrauch sprechen, was ja im Moment auch in der Schule Thema ist und was ja auch ganz wichtig ist, was ja auch politisch gewünscht ist, dass man über diese Dinge aufklärt, dann wissen wir alle, es ist extrem wichtig, dass die Kinder zumindest betiteln können, wo sie berührt wurden und was da jemand macht. Mhm. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich auch irgendwie einen Bezug zu meinem Körper habe. Und wenn ich auch merke, da ist was, da fasst mich jemand an, das gefällt mir nicht. Die Jungen kennen den Penis und ihren Hodensack ziemlich genau, und jeden Quadratmillimeter kennen sie. Die weiblichen Menschen kennen meistens ihr äußeres Genital nicht. Das ist etwas, was mich zunehmend traurig macht, weil ich immer denke, meine Güte, die haben gar keine Vorstellung, wie sehe ich denn äußerlich aus. Mhm. Und es ist sogar etwas, was anscheinend auch sich nicht gehört, mal mit einem Spiegel zu gucken. Mhm. Also auch die Aufforderung von Ärztinnen, schau doch mal mit dem Spiegel, wie es aussieht, was wir da machen. Also das finden viele empörend oder lehnen das auch ab. Oder das macht ihnen ganz komische Gefühle, weil sie das nicht wollen, weil sie das auch vielleicht unschicklich finden. Mhm. Ne? Also es spielt auch ganz viel Scham mit. Mhm. Und die Mädchen sagen ja immer nur, ich habe eine Scheide, aber damit ist alles gemeint, was das äußere Genital darstellt. Und das ist natürlich auch vollkommen inkorrekt, weil die Vagina, und wir möchten so gerne Vagina beibringen, das ist jetzt das ist so ein Wunsch von uns, dass wir halt sagen, das Wort Scheide ist ja so oldschool. Das sollte man mal ersetzen durch Vagina. Die denken, die Vagina ist ein Strich auf ihrem Bauch, weil so wird das gemalt in Kinderbüchern. Und dann, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wo ist denn da ein Strich? Den gibt's doch gar nicht. Jungen haben einen Penis, Mädchen eine Scheide. Das ist ja irgendwie auch gar nicht das Pendant. Also so von der Funktion des Organs her. Also da geht's schon los. Jetzt können Sie sagen, ja, es sind doch Feinheiten und so. Hauptsache, die können den Unterschied überhaupt erkennen. Aber ich finde, das ist schon als Grundlage für das, was kommen wird im ganzen Leben, ein falscher Baustein. Ne? Also gut, dann das Wort Vulva kennt ja irgendwie niemand. Ja. Dann sagen manche, oh, das ist so ein schweres Wort und oh, was wollen wir denn damit? Aber den Kindern ist das meines Erachtens egal, ob die jetzt Vulva lernen oder die lernen Vagina oder die lernen irgendwas zu Tyrannosaurus Rex, das können die auch. Also das würde ich jetzt auch mal ganz außer Frage lassen. Ein Beispiel. Die Jungen sagen ja immer, sie hätten Eier. Das sagen die Fußballer auf der Straße, das sagen alle, Mensch, du musst mal, wir brauchen Eier in der Hose und der hat keine Eier in der Hose. Und irgendwie, Jungen sind voll davon überzeugt, dass sie Eier haben. Und der Hodensack wird irgendwie auch als dieses Ei bezeichnet. Dass da innen drin ein Hoden ist, das ist denen so, zumindest wenn sie so jung sind, noch gar nicht so klar. Das Wort Spermien und Hoden und Hodensack, das ist für die ein schwieriges Wort. Das sagen die nicht gerne. Genauso wie Penis, die sagen lieber Schwanz oder halt Wörter, die sie auf der Straße haben. Oder Pipi-Mann oder so. Jetzt haben aber die Mädchen ja die Eizellen. Und die haben Eierstöcke und die haben Eileiter, also zumindest die weiblichen Personen. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Wortwahl. Da können wir auch gerne auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Also die weiblichen Menschen haben ja nun weibliche Geschlechtsorgane mit Eierstöcken, Eizellen und Eileiter. Und da sind die Eier. Und wie kann es jetzt sein, dass ein Ei von einem männlichen Menschen und Eier von einer Frau, das wird ja nichts. Also wo kommen denn jetzt die Spermien her? Und Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so rüberbringen kann, ob Ihnen das jetzt so klar ist, was ich sage, aber da merkt man schon, wie fein man eigentlich auch unterscheiden muss, damit überhaupt mal irgendwas ganz klar ist.
Auf jeden Fall. Und wer hat eigentlich die Eier?
Die Frau. Wer hat denn die Eier? Das sage ich da. Ach, ich sage so oft auch, Jungs, ich muss euch enttäuschen.
Ja, ihr habt sie nicht.
Genau. Ja, aber gut, also das ist nur eine Sache.
So. Aber trotzdem nochmal, ich wollte einmal nochmal kurz dazu sagen. Stimmt, es ist ja einfach grundsätzlich so. Ein Junge, ein Mann kann viel mehr an sich selber sehen. Bei Frauen ist so viel versteckt. Und ich will noch was zum Thema Spiegel sagen. Das habe ich auch ganz früh gesagt, schon als auch die Kinder noch gewickelt wurden zum Teil. Guck mal hier, du kannst dich angucken. Und meine kleine Tochter, die hat, weiß ich gar nicht, letztes Jahr oder so, hat sie im Arzt gesagt, ich möchte gerne Mama den Spiegel haben, ich möchte mich mal angucken nach dem Baden. Und hat sie gesagt, guck mal Mama, das sieht aus wie eine kleine Schnecke. Ich glaube, bei mir wohnt eine kleine Schnecke. Dann hat sie es halt so auf den Boden gesetzt, im Spiegel und so.
Ja.
Und ich finde das auch wichtig, also weil ich glaube auch, dass ganz viele erwachsene Frauen sich gar nicht anschauen möchten oder gar nicht wissen, wie sie aussehen oder vielleicht auch, wie sie verändert aussehen nach einer Geburt oder so.
Ja.
Auch das ist ja etwas, wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um? Traue ich mich oder kann ich den einfach so anschauen oder dieses Körperteil anschauen und gucke mir die verschiedenen, ich sage Bausteine an, also schaue mich da an. Und beim Jungen, beim Mann ist es ganz anders, der sieht das jeden Tag so, ne?
Genau.
Und nimmt es jeden Tag in die Hand.
Genau, genau. Also das ist sicherlich ein ganz großer Unterschied.
Mhm.
Und wir haben ja seitdem eben auch sehr viel im Intimbereich rasiert wird, viel mehr plastisch-chirurgische Operationen auch bei Frauen, die halt auf einmal meinen, dass ihr äußeres Genital nicht attraktiv ist.
Mhm.
Und dann wird natürlich sehr viel verglichen, auch durch die Pornografie, die überall zugänglich ist. Und da sehen wir sicherlich auch nochmal ein ganz großes Potenzial an Aufklärungsbedarf, einfach um auch so eine Zufriedenheit mit dem Körper mal herzustellen. Das ist wirklich, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Mhm. Und einfach die Unbekümmertheit den Kindern zu lassen, ne? Dass sie einfach wissen, das gehört genauso zu mir dazu wie alles andere auch. Und klar, Kitzler-Klitoris, das ist so ein Begriff, der wird eigentlich kaum verwendet.
Mhm.
In den Schulbüchern wurde es auch ganz lange gar nicht richtig gezeichnet oder abgebildet.
Mhm.
Da war dann immer irgendein Pfeil zu irgendeinem kleinen Knubbel vorne in der Seitenansicht, aber das war gar nicht verständlich, was das eigentlich ist. Die Klitoris, der Kitzler, bekommt ja in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit, auch in der Öffentlichkeit. Das ist auch gut so. Und das schafft sicherlich oder hoffentlich gerade bei den älteren Mädchen dann noch mal einen anderen Zugang zu ihrem Körper und zu ihrer Selbstständigkeit, auch zu ihrem Selbstbewusstsein. Und also da ist so viel im Argen, ne? Man vergisst so viel. Und was mich auch so traurig macht, jetzt können Sie natürlich sagen, ja, ist doch gar nicht wichtig, muss man als Viertklässler wissen. Die Jungen, da wird ganz oft über die Prostata gar nicht gesprochen oder über die Bläschendrüsen, dass die sowas haben.
Mhm.
Die denken irgendwie im Hoden, also in den Eiern würde Sperma gebaut.
Mhm. Bläschendrüsen höre ich gerade auch zum ersten Mal.
Oder vielleicht kennen Sie das Wort Samenbläschen, das ist auch, ja genau, Bläschendrüse,
okay.
das sind so Synonyme, also gleichbedeutende Begriffe. Wir sagen jetzt so ungern Samenbläschen, weil man dann schon wieder denken könnte, vielleicht werden da auch Samen gebaut.
Mhm.
Ne, das ist dann irgendwie auch schon wieder so irreführend.
Mhm.
Bläschendrüse ist da besser.
Okay.
Und da haben die Jungen gar keine Ahnung von. Also auch wenn sie in die Berufsschulen gehen, das wissen die allerwenigsten jungen Männer, dass sie eine Prostata haben und auch Bläschendrüsen und die dafür zuständig sind, dass man überhaupt einen Samenerguss hat.
Mhm.
Also das ist einfach nicht bekannt, ne? Das ist doch schade. Da werden Organe einfach unterschlagen.
Auf jeden Fall.
Die ja so zentral wichtig sind.
Definitiv. Die werden einfach für so, also selbstverständlich sind da, aber kenne ich nicht.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist auch so wahrscheinlich eine grundsätzliche Sache, wenn wir jetzt noch mal kurz aus der Schule in die Zukunft springen. Wahrscheinlich ist es immer noch so, ich kenne jetzt aktuell keine Zahlen, aber also Frauen gehen ja irgendwann wirklich regelmäßig zur Gynäkologin, zum Frauenarzt. Männer ja nie. Ich weiß gar nicht, also es sei denn, man hätte einen Grund, möchte vielleicht eine Sterilisation oder es ist tatsächlich Prostatakrebs oder so, würde ich denken, da würden die Männer zum Urologen gehen, aber doch sonst nicht. Da macht man doch keine Kontrolle, das ist doch gar nicht da drin, oder?
Genau, und die allermeisten wissen, also zumindest die Jungen wissen oft gar nicht, dass es überhaupt einen Arzt für Männer in Anführungszeichen gibt. Also Urologe, Urologin, das ist denen gar nicht bekannt.
Mhm.
Ja, genau. Die weiblichen Menschen werden ja aufgefordert, mit 20 einmal im Jahr zur Früherkennung zu gehen.
Ja.
Und das gibt's ja zur Prostata-Früherkennung gibt's erst ab 40, 45 Jahre die Empfehlung. Und selbst da gehen ja nicht so viele Männer gerne hin, ne? Also das ist für männliche Menschen tatsächlich auch ein Angang. Da haben die auch so ganz wüste Vorstellungen, was da passiert. Und genau, und wenn ich aber gar nicht weiß, dass ich so ein Organ habe, was so zentral wichtig ist, dann werde ich mich auch gar nicht so sehr um dieses Organ kümmern. Ne?
Stimmt.
Also wie gesagt, das sind nur einfach diese Dinge, die uns immer wieder auffallen im Unterricht. Uns 100 Ärztinnen der LGGF, also wir sind ja mit 100 Ärztinnen, mittlerweile haben wir auch 5 männliche Menschen dabei, da sind wir auch ganz froh, unterwegs an Schulen. Und wir tauschen uns natürlich auch immer aus zu diesen Themen und wir empfinden das alle ähnlich. Ne? Dass halt wirklich genau da immer so Lücken sich auftun und wir empfinden diese Lücken als relativ wichtig, um einfach für uns ja klar zu machen, was wollen wir den jungen Menschen denn noch zusätzlich auf den Weg geben. Man kann das ja mit einfachen Worten den Kindern auch erklären. Also das ist ja jetzt für die auch spannend. Die finden das wirklich super spannend. Was erkennen wir noch? Also wir erkennen riesig große Unterschiede, wie Kinder zu Hause mit dem Thema umgehen. Das merke ich gerade in der Grundschule extrem. Weil es einfach Kinder gibt, die wissen schon ganz viel. Die sind also wirklich auch mit ihrem Körper irgendwie vertrauter. Die können auch die Begriffe leichter aussprechen, kennen viele Wörter dafür, auch wissen auch, die Regelblutung kommt und haben auch gelernt, diese Wörter in ihren Sprachgebrauch einzubauen. Und manche wissen, ach Gott, die haben schon so viel gehört von Fehlgeburten und Schwangerschaftskomplikationen, was es da halt alles noch gibt. Also man merkt, manche unterhalten sich ganz intensiv, vielleicht weil auch gerade in der Familie wieder ein Kind geboren wurde oder die Mama schwanger ist oder so. Und andere halten sich die Ohren zu und möchten darüber gar nicht sprechen. Und das ist natürlich ein Riesenspagat. Warum müssen wir das machen? Warum müssen wir darüber reden? Warum ist das wichtig? Oder mich interessiert das noch gar nicht. Und viele denken auch, sie müssen was über Sex lernen in der Schule. Und das ist ja erstmal gar nicht das Thema. Dieses Thema kommt, wenn die Kinder danach fragen. Also erstmal fängt man ja an, grundsätzlich über die Geschlechtsorgane zu sprechen. Was habt ihr für Wörter? Was kennt ihr? Das ist ganz wichtig, dass man auch diese Wörter sammelt und dann überlegt, welches Wort wollen wir denn jetzt dafür verwenden, damit alle wissen, worüber wir sprechen. Und dann geht's halt eben los, dass man versucht zu erklären, wo ist denn da der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen? Und gibt es überhaupt sowas wie typisch männlich und weiblich oder typisch Mädchen, typisch Junge? Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt wirklich herausfordernd in den Unterricht immer mehr hineindrängt, diese ganze Vielfalt, Geschlechtsidentität, ja, unbedingt. Auch schon in der vierten Klasse.
Okay.
Weil entweder fragen die Kinder danach, weil sie natürlich darüber hören, oder die Eltern sprechen darüber, sie haben es also irgendwie mitbekommen, und weil es auch einfach gewünscht ist im Curriculum, das sollte auch die Schule vermitteln, Vielfalt. Egal welche Lebensformen und Partnerschaften und Möglichkeiten. Und da das ja nun auch die Diversität jetzt Alltag ist für uns alle und sein sollte, wird das natürlich auch zum Thema in der Grundschule. Da muss man jetzt gucken, gibt es gute Bücher, gibt es gute Sachinformationen dazu? Das ist herausfordernd.
Ja.
Aber ich merke auch, dass ich dazu selber auch sehr viel mehr gefragt werde als früher. Viele sagen dann aber, wie kann es denn sein, dass ein Mann ein Kind bekommt oder wenn ich jetzt gar keine Frau mehr sein will oder gar kein Mädchen sein will, sondern lieber ein Junge, wie ist das, warum will man das sein? Also manche Kinder beschäftigen sich doch auch schon in den jungen Jahren sehr mit dem Thema.
Boah, also aber schwere Fragen, ne?
Ja, schwere Fragen. Sehr schwere Fragen. Und dann muss man halt eben auch, finde ich, gut wissen, was sind männliche, weibliche Geschlechtsorgane, damit man das schon mal trennt. Und damit man auch weiß, das, was ich fühle und das, was ich von meinen Geschlechtsorganen her bin, das passt zwar in ganz vielen Fällen überein, also die allermeisten Menschen passen da rein, aber halt eben einige nicht. Und deswegen ist es immer so schwierig, von nur Junge, nur Mädchen typisch zu sprechen. Aber das kann man mit den Kindern ja auch vorher klären. Und dann kann man auch sagen, wisst ihr, wir sprechen jetzt, weil es einfacher ist, erstmal über Mädchen und Junge oder Mama, Papa, weil es einfach jetzt für das Gespräch und für das Erklären einfacher ist. Und auf das, was dann davon ein bisschen komplizierter wird, weil es einfach schwerer zu verstehen ist, das machen wir dann später. Ja, aber das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall.
Definitiv, weil das ist auch ja auch nicht mal eben in 2 Sätzen erklärt. Ja. Da gibt es ja auch nochmal verschiedene Phasen und auch wenn man sich gedanklich als vielleicht Kind, Jugendlicher schon damit beschäftigt, bin ich eigentlich, bin ich ein Mädchen, bin ich ein Junge oder möchte ich was anderes sein? Auch da gibt es ja so viele Abstufungen, Möglichkeiten, was es sein könnte. Also ne, das ist ja wahnsinnig schwer, darauf zu antworten.
Ja, genau. Puh. Und deswegen muss man das natürlich, wo der Unterricht ja eigentlich immer auf dieses typisch Binäre ausgerichtet ist, ne, ganz klar Mädchen, Junge und wie klappt das? Da muss man natürlich auch dann immer wieder das andere mit einbeziehen, alle Aspekte immer wieder benennen und die Kinder dann aber auch nicht so verunsichern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Kindern auch nicht das Gefühl gibt, dass sie jetzt über alles so nachdenken müssen, was sie hören und was sie da sehen, sondern auch da wieder ein Gefühl auf den Weg mitgeben, Mensch, bei dir ist es so, bei dem anderen ist es so, wir sind tolerant, wir leben divers und das, was häufig ist, ist häufig, das, was selten ist, ist selten. Und wir lernen jetzt erstmal das Häufige und wenn ihr dann Fragen habt zu dem Selteneren oder zu dem, was nicht so häufig ist, sprechen wir da auch ganz in Ruhe drüber.
Das heißt, sie lassen sich so ein bisschen leiten von, was, welche Klasse ist da, welche Interessen sind da, welche Fragen kommen da?
Auf jeden Fall.
Und es ist manchmal tatsächlich so, was machen Sie denn mit so einem Kind, dass sich die Ohren zieht, ich will das gar nicht wissen. Also glauben Sie, die oder der will das wirklich nicht wissen oder hat im Moment so eine unangenehme Hürde oder dem ist es gerade peinlich, aber diesen Menschen kriegt man schon noch in das Thema, weil eigentlich ist es doch mega interessant.
Ja, also wir haben ja unheimlich viel didaktische Materialien, die wir zeigen. Die haben wir selber entwickelt, selber gestaltet und uns wirklich viele Gedanken darüber gemacht, was ist uns an diesen Demonstrationsmaterialien, die wir haben, wichtig. Und dann sage ich auch ganz oft, du, dann halte die Ohren doch ruhig zu und vielleicht hörst du zwischendurch mal rein, ob es okay ist für dich oder nicht okay ist für dich. Und wenn wir jetzt gerade über weibliche oder männliche Geschlechtsorgane, je nachdem, was es jetzt für ein Kind ist, sprechen, dann spreche ich das Kind auch manchmal an und sage, möchtest du das denn auch hören? Da geht es jetzt gerade um den Penis oder es geht jetzt gerade um die Gebärmutter. Und ganz oft ist es ja so, dass die am Anfang dann sich die Ohren zuhalten und dann gehen die Hände rutschen immer weiter runter und die Ohren werden dann irgendwann auch ganz groß. Mhm. Und auch da ist es wieder so, wenn die Kinder merken, dass wir sehr unaufgeregt über einfach nur über den Körper sprechen, über das, was normal ist und das, was halt vielleicht gewöhnungsbedürftig ist für die Kinder auch jetzt in der Pubertät und dass sie auch Verständnis erfahren dafür, dass es vielleicht für sie schambesetzt ist oder auch ein schwieriges Thema ist, dann öffnen sie sich doch auch eher. Und ich meine, das ist ja so, in einer größeren Gruppe weiß man oft gar nicht, ob man alle erreicht oder nicht.
Ne? Ja. Sehen Sie, beobachten Sie Unterschiede, ob wir Mädchen drüber sprechen und Jungs, gibt es da Unterschiede grundsätzlich oder nicht?
Also ich weiß nicht, auch wenn ich mir jetzt hier ganz viel Shitstorm einfange, ja, ich finde schon, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also die Mädchen kommen mir häufig ein bisschen in Anführungszeichen vernünftiger vor, weil sie sich doch mit dieser Periodenblutung anders auseinandersetzen. Mhm. Die haben einfach da einen anderen Zugang zu ihrem Körper. Die wissen, da kommt was auf mich zu, da muss ich mich kümmern, da bin ich ziemlich mit beschäftigt. Mhm. Und da muss man ja mal ehrlich sagen, von den allermeisten Mädchen höre ich nur, aber das tut doch so weh, das ist doch so schlimm. Also die hören auch von zu Hause oft eher negative Dinge zu dieser Periodenblutung. Und das ist bei den männlichen Teilnehmenden ganz anders. Also die sind irgendwie oft außer Rand und Band. Die, die vergleichen sich gerne. Da geht es ganz oft um Größe und um Potenz. So, ne?
Schon bei den Kindern?
Also bei den Älteren.
Okay.
So, ne? Siebte, achte, neunte. Es ist ganz wichtig, wie lang und wie groß ist der Penis und wie groß sind denn die Hoden? Und meine sind bestimmt schon ganz groß. Und es geht immer erstmal so um Darstellen. Mhm. Auch nicht für alle, ne? Aber die halt laut sind, die dann auffallen, die machen so. Und es ist ein Unterschied, wie die mit dem Thema umgehen. Mhm. Auf jeden Fall. Und die Jungen, das muss man auch einfach sagen, oder die männlichen Teilnehmenden, die konsumieren doch auch eher schon Pornos. Auch in der vierten, fünften, sechsten Klasse haben die Jungs schon pornografische Ideen im Kopf. Mhm. Die gucken einfach auf dem Handy, die kriegen so viele Bilder zugeschickt, die gucken das, die haben ja einen Zugang. Und solche Fragen werden dann auch gestellt. Und ich bin froh, dass sie die Fragen stellen, weil das ist das, was wir wissen. Hauptsache, sie haben jemanden, mit dem sie über das, was sie da sehen, wenigstens reden können. Weil verstehen können die Kinder das nicht.
Wenn sie schon in der vierten, fünften, sechsten Klasse, was ich heftig finde, also schon pornografische Bilder oder Videos gesehen haben, was kommen denn da für Fragen?
Ganz klassische Frage ist, warum stöhnen Frauen immer beim Sex? Mhm. Tut denen das so weh? Mhm. Es geht immer so um so ein bisschen so mächtiges, heftiges Sexualität. Also es geht nicht so sehr um feinfühlig, um Zärtlichkeit, um Küssen, Händchen halten, solche Dinge, das ist überhaupt gar nicht mehr Thema. Darum geht es gar nicht. Verliebt sein, Liebe, sondern es geht wirklich eher um, was machen Menschen miteinander, und das, was man sieht, sieht ja immer eher gewalttätiger aus. Ne? Wenn man sich so Pornografie anschaut als Kind, kann man das sicherlich schwieriger anders einordnen. Auch wenn sie dann, wenn sie älter werden, sagen, ja, ich weiß ja, das sind alles nur Filme. Hm. Aber
die Bilder sind eingepflanzt.
Die Bilder sind irgendwie im Kopf.
Ja. Sind im Kopf,
krass. Ja, die sind da schon drin.
Gibt es Filme, die man schon gucken könnte mit, nicht pornografische Filme natürlich, aber adäquate Filme für dieses Alter, vierte Klasse, fünfte Klasse, sechste Klasse, wo keine Ahnung, ein ganz normales Schwärmen dargestellt wird jetzt, oder, also gibt es irgendwie sowas, haben Sie sowas im Kopf?
Nee, fällt mir aktuell nicht ein. Sie meinen mir auch so ein Spielfilm oder irgendwie
vielleicht,
sowas,
was man zeigen könnte. Vielleicht, ja, eine Geschichte oder sowas, ne? Wie, ich denke jetzt sowas wie La Boom, aber
ne? Ein bisschen für früher, meinen Sie, ne?
Ein bisschen für früher vielleicht, ja.
Da fällt mir aktuell nichts ein. Nee, müsste ich mal gucken.
Mhm. Wo es nämlich um das geht, dass man aufgeregt ist, ja. dass man jemanden bei der Hand hält und wie toll das ist, wenn man jemanden
also
bei der
Hand hält. Also ich denke, im Kinderfernsehen wird sicherlich auch einiges so mit der ersten Liebe und so etwas gezeigt. Und sicherlich gibt es auch Zeichentrickfilme, die auch Gefühle darstellen. Also ich weiß, die BZGA hat zum Beispiel für die Kindergärten schon so eine Reihe rausgebracht mit so kleinen Videoclips. Was fühlt sich für mich schön an? Ne? Also was ist zum Beispiel auch berühren, streicheln? Was macht das mit mir? Und von wem möchte ich das denn gerne haben und von wem nicht? Das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Das ist natürlich jetzt noch sehr auf der ganz kleinen Ebene, aber ist ja auch wichtig, genau da wieder den Missbrauch abzugrenzen.
Ganz genau.
Das ist halt eben auch wieder eine ganz wichtige Geschichte.
Wie würden Sie dieses Thema, oder thematisieren Sie das auch im Sexualkundeunterricht?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn danach gefragt wird. Mhm. Wir haben so ein Konzept, wir kommen 90 Minuten in die Schule. Mhm. Und das ist natürlich denkbar wenig. Ja. Und in 90 Minuten kann man viele Fragen beantworten, wenn die SchülerInnen sich Fragen trauen zu stellen, und das trauen sie sich erstaunlicherweise viel, aber meistens sollten sie sich vorher vielleicht ein paar Gedanken gemacht haben, weil ich meine, es kommen noch ganz viele sehr spontane Dinge und dann reagiere ich darauf entsprechend. Mhm. Ganz häufig machen ja Grundschulen dieses Projekt Mein Körper gehört mir. Mhm. Da wird dann auch manchmal so ein Theaterstück aufgeführt, da geht es eben darum, um ein Ja-Gefühl, ein Nein-Gefühl, dass ich das lerne und dass ich das einschätzen kann. Und ganz häufig haben die das halt vor dem Sexualkundeunterricht gemacht, oder das ist so ein bisschen in dieser Kombination. Mhm. Und das merkt man dann schon auch sehr. Also wenn die Kinder dieses Projekt durchgeführt haben, dann kommt schon mal eher eine Frage dazu, aber ansonsten eher nicht. Und oft ist auch nicht die Zeit, ausführlich noch darüber zu sprechen. Denn wenn man sowas dann nur anteasert und kann das dann nicht noch weiter ein bisschen intensiver angehen, ist es schon schwierig. Ne? Also ja, ich sage dann auch manchmal einfach so ganz allgemein, aber wisst ihr, das macht man ja auch nur mit einem Menschen, mit dem man überhaupt solche zärtlichen, intimen Kontakte austauschen möchte. Das macht man mit niemandem, den man nicht gut kennt und von dem man nichts weiß. Und wenn man ein komisches Gefühl dabei hat, dann sollte man sowieso Nein sagen, wenn solche Dinge kommen. Ne?
Gibt es Fragen, die Sie manchmal auch überraschen oder bestürzen?
Ja, bestürzt hat mich tatsächlich mal, dass ein Kind sagt, er möchte nie in seinem ganzen Leben Sex haben. Weil dann müsste man danach ja immer eine Zigarette auf dem Bauch ausdrücken. Das war auch ein Viertklässler. Und ich meine, das sind natürlich Dinge, da muss man sagen, ja, was hat dieses Kind gesehen?
Puh.
Und da war ich auch froh, dass er das getragt hatte. Ne? Und was mich auch mal wirklich, also wo ich auch in so eine vierte Klasse kam, wir saßen gerade im runden Kreis in der vierten Klasse und ich habe mich gerade vorgestellt und gesagt, Mensch, ihr habt ja jetzt so ein spannendes Thema gemacht, gerade im Unterricht, und habt ihr denn eine Frage an mich direkt schon mal so? Und dann zeigte einer auf und sagte, wozu braucht man einen Dildo? Und da muss ich auch sagen, ja, da war ich auch erstmal, huch, habe ich sogar, müssen wir direkt so ins Thema einsteigen. Und dann habe ich die Frage in die Runde weitergegeben und habe gesagt, und wer weiß da vielleicht was zu sagen? Und dann zeigte ein Mädchen auf und sagte, ich weiß, das ist dafür da, dass man Kondome da drauf trocknet.
Okay.
Ja, und dann haben wir wirklich so ein bisschen dann über Kondome gesprochen. Mhm. Und ja, so. Aber solche Sachen, die sind natürlich so schön, das vergisst man nicht so schnell. Ne? Das sind Dinge, die, ja.
Wird das eigentlich noch gemacht? Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob es bei mir im Unterricht damals war oder ob ich es irgendwo anders gesehen habe, wie ein Kondom übergezogen wird oder eine Banane benutzt wird.
Wird das noch gemacht? Ja, sehr unterschiedlich. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also es wird gemacht und es wird auch mit ganz unterschiedlichen Dingen gemacht. Manchmal gibt es ja wirklich so Silikon, so nachgebaute kleine Penisse oder Banane. Oder irgendwie der Stiel von dem Besen, der da im Klassenraum steht. Oder aber auch so Holzpenisse. Mhm. Ich finde alles, was aus Holz ist und was so starr und so steif ist, finde ich immer sehr schwierig. Würde ich auch nicht einsetzen. Finde ich auch didaktisch unklug, weil einfach die sowohl die Jungen als auch die Mädchen oder weiblich-männliche Menschen mit oder ohne Penis fühlen sich doch durch so etwas Martialisches wie so ein Holzstück eher bedroht. Mhm. Also da sieht man richtig, wie die Augen ganz groß würden und so nach dem Motto, oh Gott, was ist das denn? Mhm. Auch wenn es die in unterschiedlichen Größen gibt, ne? Mhm. Ich finde das schwierig. Mhm. Banane ist natürlich auch immer was, wo ich denke, die arme Banane, genauso wie Gurken. Mhm. Ja. Man kann es auch vielleicht über dem Finger abrollen oder wir haben selber so ein Stoffmodell mit einem Penis, den man halt auch eben, wo man halt so eine Hülle drüber schieben kann und dann vielleicht auch ein Kondom drüber zieht. Aber letztendlich muss man es einfach gucken, womit auch die Lehrkraft sich da wohlfühlt, was sie halt eben machen. Ja.
Gibt es, Sie haben gesagt, dass es gar nicht so oft auch um, oder doch, dass Kinder manchmal denken, wir reden jetzt über Sex oder was ist Sex, aber das ist gar nicht immer so unbedingt der Fall.
Genau, das ist gar nicht immer so unbedingt der Fall. Also das kommt jetzt auch drauf an, wie diese Stunde sich so entwickelt. Ne? Also wenn die jetzt einfach ganz häufig haben, die wirklich unendlich viele Fragen zu Schwangerschaft und Geburt. Das interessiert sie, weil das ist in deren Lebensalltag auch noch so präsent. Wir gehen jetzt wieder in die Grundschule. Das ist wirklich spannend. Das kann man sich so schlecht vorstellen. Und wir haben Materialien, dass wir auch mit einer Puppe eine Geburt simulieren. Wir haben einen Mutterkuchen, wir haben eine Fruchtblase, Nabelschnur. Am Ende wird sogar abgenabelt. Und ja, also das sind alles so Dinge, das finden die natürlich ganz großartig und toll. Und dann kommen unglaublich viele Fragen dazu. Auch zu Zwillingen, wie können die denn entstehen? Und auch wie entstehen denn Krankheiten, wie kann denn ein Kind krank auf die Welt kommen? Und das sind Dinge, die fragen die Kinder. Die machen sich manchmal viele Sorgen so. Viele haben vielleicht auch in der Familie erlebt, dass die Mutter eine Fehlgeburt hatte oder so. Also das wird auch verarbeitet, das merkt man. Und das macht denen unfassbar viel Spaß. Also das nochmal so, die Entstehung des Lebens nochmal so zu sehen und dann auch nochmal mit anderen Materialien als nur im Buch, das ist toll. Auch wenn man sagen muss, es gibt ja viele YouTube-Filme und so, ne, die sich auch angucken. Und das ist trotzdem nochmal so eine ganz besondere Einheit,
die
dann da
passiert. Wo man es anfassen kann, begreifen kann, wo man an einem Modell, das ist, ja. Trotzdem ist das ja gerade so eine, ich glaube bei vielen, wenn vielleicht nicht bei allen Eltern, so eine Frage, wo sich viele schon in Gedanken dagegen wehren, boah, was erkläre ich meinem Kind, wenn das fragt, wie werden Babys gemacht oder was ist Sex? Mhm. Ich habe überhaupt gar keine Lust, das zu erklären, das gebe ich weiter an meine Frau oder keine Ahnung, was es da so alles gibt. Wie würden Sie es den Eltern sagen? Wenn das Kind fragt, sollte man antworten?
Ehrlich, auf jeden Fall. Und immer so wenig, wie das Kind braucht. Also Kinder sind ja mit vielen Erklärungen sehr schnell zufrieden. Und wenn ich nicht weiter nachfrage, würde ich auch einfach nichts unbedingt erzählen, was die überfordert. Was ich glaube, was sinnvoll ist, ist, dass man Kindern in dem Alter das Wort Liebe auf jeden Fall im Zusammenhang mit Sexualität nochmal erklären sollte. Oder zumindest das Wort immer benutzen sollte, weil das passt so ein bisschen besser in deren Lebenswirklichkeit und auch in ein gutes Gefühl. Mhm. Und ich würde zum Beispiel tatsächlich sagen, wenn Menschen sich lieben, dann wollen sie sich ganz nah sein und wollen sich nicht nur streicheln und küssen und Zärtlichkeiten austauschen und sich berühren am ganzen Körper, sondern dann möchten sie halt eben auch sich so nah sein, dass der Penis in die Vagina kommt. Und nur dann kann auch ein Kind entstehen, wenn Spermien zu der Eizelle kommen. Das ist die Voraussetzung. Und der Weg geht am allerbesten so. Mhm. Ne? Und das kann man dann ja auch anhand von Bilderbüchern ganz toll zeigen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Bilderbücher, die auch tatsächlich den Geschlechtsakt an sich, also vaginaler Sex,
ja,
Penis in der Vagina, gemalt haben, ohne dass dann auch viel Mensch drumherum ist oder so. Also ich finde das gut illustriert. Mhm. Also man muss sich aber auch die Bücher anschauen. Ja, es ist nicht alles so, was einem gefällt.
Ja.
Wirklich, also kann ich nur allen Eltern raten, gucken Sie sich diese Bilderbücher wirklich oder diese sehr textlastigen Bücher gut an. Weil bei manchen, ich hatte jetzt wieder eins in der Hand, ich habe leider den Titel vergessen, das habe ich mir nicht gemerkt. Da war auch wieder das männliche Genital ganz reduziert. Es gab nur Hoden, dann gab es die Samenleiter auf beiden Seiten, die mündeten dann im Penis und da kam dann Sperma raus. Da fehlte alles andere. Da war noch eine Harnblase irgendwie so leicht im Hintergrund, aber ansonsten gab es keine weiteren Prostatabläschendrüse. Das war alles gar nicht gemalt. In einem anderen Buch war es vollkommen falsch gemalt. Das gibt's gar nicht anatomisch, was da gemalt war. Da muss ich auch sagen, das sind so Dinge, das verstehe ich gar nicht. Also ich würde schon schauen, dass man anatomisch korrektes Material hat. So, das fände ich schon wichtig. Und dann einfach schauen, komme ich mit den Bildern klar, die da gemalt sind? Schaffe ich das, darüber zu sprechen? Und man muss auch immer wieder sagen, Eltern sind auch keine Übermenschen. Und wenn ich als Eltern das nicht schaffe, mit meinem Kind so offen darüber zu reden, dann sollte ich vielleicht nur das Bilderbuch sprechen lassen. Dann sollte ich halt sagen, komm, dazu gucken wir uns ein Bild an, wenn ich selber keine gute Erklärung habe. Und man muss sich da auch nicht schlecht fühlen als Eltern, wenn man glaubt, oh, ich kriege das nicht über die Lippen, ich bin da selber so gehemmt. Man trägt ja sein eigenes Päckchen Sexualität mit sich rum. Ne? Wirklich entweder Partner, Partnerin fragen, fühlst du dich da stark, kannst du das machen? Und sich Hilfe holen in Form der Medien, das finde ich schon wirklich gut. Also das ist so eine ganz wichtige Botschaft. Ne? Wenn man einfach nur sagt, wenn man zusammen im Bett liegt, dann entsteht ein Kind, ist das eine schlechte Botschaft, weil dann traut man sich nicht mehr mit seinem besten Freund, der besten Freundin im Bett zu liegen. Dann weiß man auch nicht, wie man dann schwanger wird. Ja. Und letztens hatte noch eine Mutter gesagt, sie hätte ihrem Kind gesagt, sie hätte ihr Baby aus dem Krankenhaus geholt. Da wären so viele, das hätte man ja aussuchen können. Ich finde immer, wir sollten in 2024, wo die Kinder so viel Zugang auch zu den sozialen Medien haben, sollten wir denen solche Dinge doch bitte nicht mehr erzählen.
Der Storch ist passé, auf
jeden Fall.
Krass, ja. Mhm. Aber zu dem Thema Buch auch. Ich habe auch letztens gesucht für meine beiden Kinder in unterschiedlichen Alter, was gibt es schon mal für Bücher zu diesem Thema? Und da habe ich auch lange geguckt. Und am besten ist tatsächlich so, dass auch nicht so unbedingt online kaufen, sondern besser in einem Büchergeschäft auch mal gucken, wie die Zeichnungen sind und so. Und da findet man immer was Passendes für sich, so wie man das selber gut findet. Und da gibt es wirklich auch eine Bandbreite. Da gibt es auch katastrophale Bücher, wo ich dachte, überhaupt nicht fürchterlich, irgendwie schon mal 60er Jahre oder so. Mhm. Aber auch sehr viel verschiedene. Und da gibt es gute Bücher.
Ja.
Und ich finde das auch. Also das ist eine elegante Möglichkeit, einfach unbedingt das Thema anzusprechen. Wie ja bei vielen verschiedenen Themen es auch Kinderbücher gibt. Und gerade hier passt das gut auch.
Ja, weil das uns ein bisschen entlastet.
Ja.
Ne, es benutzt Wörter, die wir vielleicht selber nicht sagen würden, aber die halt eben in dem Buch geschrieben sind und wenn ich es vorlese, dann bin ich ja quasi in der dritten Person und dann kann ich das vielleicht eben auch meinem Kind besser erklären oder man kann es dann halt eben auch zeigen auf dem Bild. Es ist ja sehr schwierig, wie will man das beschreiben, Sex mit Worten? Ne?
Genau.
Das ist ja einfach schwer.
Ja.
Und also ganz viel geht halt eben auch über die Zeugung, dass man eben gerade den kleinen Kindern oder auch in der Grundschule sehr viel über die Entstehung des Lebens erklärt und dann halt eben in diesem Zusammenhang dann auch über Sexualität spricht. Also so quasi so von hinten rum dieses Thema aufzeigt. Und das ist auch etwas, was ich glaube, was Kinder in dem Alter besser verstehen. Natürlich wissen die auch, dass Menschen andere Gefühle miteinander haben und auch Freundschaft oder auch Liebe und Partnerschaft sind ja für viele Kinder auch ein wichtiges Thema. Wie viele Kinder merken, dass die Partnerschaft der Eltern kaputt ist, deshalb man vielleicht alleinerziehend ist und vielleicht neue Freunde oder Freundinnen dann ins Haus kommen der Eltern. Mhm. Und damit müssen die ja auch leben. Das heißt, die werden sich ja auch mit ihren Eltern schon über solche Themen vielleicht anders unterhalten haben oder was gehört haben oder mitbekommen haben. Also die tragen ganz viel Wissen und Unwissen mit sich rum und möchten das einordnen können. Und also sie werden ja auch älter und sie werden dann in der 6. Klasse der weiterführenden Schule dieses Thema noch ganz anders auffangen. Auch da wird dann sehr intensiv schon über Verhütungsmittel gesprochen, wo man denken muss, meine Güte, 6. Klasse, muss man da die Verhütungsmittel kennen? Naja, sie haben in der 6. Klasse Kinder, die sind vielleicht aber auch schon 13 Jahre alt, 14, die halt vielleicht auch einfach viel später ins Land gekommen sind. Eigentlich sind die 11 und 12 vielleicht. Mhm. Und es ist ja immer so, wenn man jemandem etwas erklärt, bevor er in diese Situation rutscht, dann haben wir eine Prävention geschaffen. Wenn ich schon drin bin und das habe dann die Erfahrung schon hinter mir, dann sagen wir, Mensch, hätten wir doch noch mal eher darüber gesprochen. Für viele ist es vielleicht ein bisschen zu früh, für manche schon zu spät, aber es ist zumindest ein Zeitraum, in dem die allermeisten Kinder dann auf jeden Fall in die Pubertät kommen. Ja. Oder schon drin sind und dann muss man einfach das als Rüstzeug quasi mitnehmen.
Definitiv. Ja. Gibt es denn etwas noch vielleicht zum Abschluss, was die Eltern raten können, dass wenn Kinder Fragen haben, und das ist ja immer unterschiedlich, gerade in diesem Bereich auch zum Thema Verhütung, zum Thema Selbstbefriedigung, zum Thema mein Körper verändert sich, dass man ein gutes Umfeld zu Hause hat, dass die Fragen kommen?
Ja, das ist Offenheit von Anfang an. Also dem Kind immer das Gefühl signalisieren, weißt du, egal was du fragst, was du für Fragen hast, komm zu mir. Manches kann ich dir nicht beantworten, dann können wir im Buch nachschauen. Manches weiß ich vielleicht auch nicht. Oder vielleicht dann auch dem Kind ganz klar sagen, das ist eine Frage, da fühle ich mich jetzt auch mit komisch. Mhm. Das fällt mir gar nicht so leicht, die zu beantworten. Auch das ist ja eine Ehrlichkeit, womit Kinder spüren, Mensch, das ist ja vielleicht auch ganz normal, dass ich vielleicht auch ein Schamgefühl habe. Und Schamgefühl ist auch etwas, was wir den Kindern durchaus zubilligen sollten. Mhm. Also einem Kind jetzt auch aufzuzwingen, immer locker und fröhlich und nackig, auch die Eltern zu sehen, die Geschwister und im Haus so rumzulaufen. Manche Kinder wollen das nicht, ne? Manche Kinder wollen dann auch die Eltern irgendwann nicht mehr nackig sehen und möchten das auch gar nicht wissen, was die Eltern tun. Das entwickelt sich halt eben auch in der Pubertät. Das kommt einfach mit der hormonellen Veränderung, dass Kinder das mit anderen Augen sehen und selber bestimmte Dinge für sich voll peinlich finden. Und das muss man dann als Eltern auch respektieren. Bleiben Sie einfach authentisch, das ist einfach entscheidend. Und signalisieren Sie Ihrem Kind eben, es gibt da kein Geheimnis. Legen Sie Ihre Hygienemittel, Materialien einfach in der Toilette offen hin. Also, dass das Kind nicht das Gefühl hat, das sind irgendwelche verbotenen Dinge oder so. Antworten Sie, wenn Ihre Tochter fragt, Mensch, Mama, wozu brauchst du denn diese Pömpel? Ne? Dass Sie einfach sagen, ja, auch das ist so, wenn man alt genug wird, wenn man erwachsen wird, dann brauchen wir Frauen das, weil wir einmal in einem bestimmten Zeitabstand einfach aus der Vagina bluten und dann werden sich weitere Fragen ergeben. Ja? Und nehmen Sie Ihren Kindern einfach den Schrecken, indem Sie sagen, das ist alles total normal. Mhm. Und das ist das Allentscheidende, dieses Gefühl der Normalität. Das ist ja auch das, was die wirklich die ganze Zeit nur hören wollen. Ist das normal? Ja. Und dann kann man auch sagen, weißt du, und das ist auch ganz normal, dass du das komisch findest. Oder dass du dir darüber jetzt im Moment auch gar keine Gedanken machen willst, ist auch total normal, wird auch respektiert.
Meine kleine Tochter, die noch in der Kita ist, die hat letztens sich sehr für Binden interessiert und sie wollte gerne selber eine haben. Und dann haben wir im Supermarkt ganz kleine gekauft und dann hat sie ein paar Tage hat sie dann immer morgens in ihre Unterhose eine Binde geklebt, weil sie das auch machen wollte. Ja. So, und dann ist das Interesse dann irgendwann wieder weggegangen. Aber sie hatte sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, meine große Tochter nicht, aber sie wollte das haben und wollte da ihre extra kleinen Binden so haben. Und
wie Kinder so sind. Wie Kinder, ne? Die so wollen sind. Ihre Welt halt richtig erleben, genau. Ja. Ja, das ist doch herrlich. Ja, fand ich. Und das auch, ist doch toll, wenn Sie das unterstützen. Ja. Also dann zu sagen, nein, das machen wir jetzt gar nicht, wäre natürlich verkehrt. Ich würde in dem Alter nicht sagen, wir probieren mal einen Tampon aus. Das würde ich jetzt wirklich nicht tun. Aber Binden, das ist doch wirklich toll, wenn man auch so eine spielerische Art und Weise das machen kann.
Genau, war sie irgendwie auch so stolz. Und dann hat sie das ein paar Tage gemacht, geguckt, wie klebt man das in die Unterhose, ne? Und so.
Ja, in dem Alter sind die Kinder ja so ganz offen neugierig. Ja. Ne? Und diese offene Neugier, die sollte man natürlich auch wirklich befriedigen. Also nicht umsonst gibt es ja diese Doktorspiele im Kindergarten. Und ich will mal wissen, wie siehst du denn aus, wie sehe ich denn aus? Man vergleicht sich permanent. Mhm. Das ist ja sowas von normal und natürlich, dass die Kinder das tun. Und das ist so wichtig, dass die das auch lernen.
Definitiv. Würden Sie denn sagen, dass sich das, die Offenheit, hat die sich verändert im Laufe der Jahre, sind wir Menschen, weil, haben wir ja auch schon angesprochen in dem Gespräch, es gibt so, man kann alles sehen, das Internet könnte einem alles zeigen, wenn man es sucht, Pornografie ist überall. Sind die Menschen, die Kinder offener geworden oder sind sie eigentlich genauso wie vor 10, 20 Jahren mit ihren Fragen?
Die Fragen sind eigentlich immer gleich. Nur was dazugekommen ist, ist tatsächlich sehr viel Pornografie. Also das ist wirklich etwas, das merken wir sehr, weil sie, vielleicht auch, weil sie sich trauen, darüber zu sprechen. Das mag natürlich auch sein. Ich meine, Pornografie gibt's ja auch schon ewig, aber da war es deutlich schwieriger, den Zugang dazu zu haben. Sie fragen mehr danach, nach solchen Sexfragen, so, das ist schon so. Ansonsten sind die Fragen eigentlich immer dieselben geblieben. Es sind einfach immer die Fragen, was kommt auf mich zu, was ist normal, ist das normal, dass das und das passiert, ist das normal, wann, wie alt ist man denn dann und wenn ich doch jetzt mit 14 noch keinen Stimmbruch habe, ist das schlimm, muss ich denn mit 10 Jahren schon Samenerguss haben, solche Dinge. Das ist alles, also ja, das ist nach wie vor auch die Pubertät, ne? Warum ist man so anders, warum ist man auf einmal so komisch, warum gefallen einem auf einmal ganz andere Dinge, warum interessiert man sich für andere Dinge, auch das beschäftigt die Kinder ja sehr und die Brust wächst so komisch in der Pubertät, warum fängt eine Brust erst an zu wachsen vielleicht und die andere nicht und manchmal tut das weh und manchmal haben auch Jungs eine kleine Brust und kann das denn sein und ist das nicht schlimm und in der Grundschule haben schon viele Mädchen Brustwachstum. Ja, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und wenn man das mal anspricht und den Mädchen sagt, ja, ist total normal, dass du das jetzt schon hast, dann sind die auch so, merkt man so richtig, wie so ein, wie so eine Erleichterung aus denen rauskommt. Ja. Und das tut schon auch gut. Also man settet die so ein bisschen, ne? Und man gibt ihnen das Gefühl, so, ihr seid jetzt auf dem Weg zum Erwachsenwerden und ihr macht da ganz große Riesenschritte und wir stärken euch da drin und ihr kriegt das auch ganz gut hin.
Toll, dass Sie das machen. Andrea Mais, vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch für das nette Gespräch.
Da waren so viele Punkte drin. Ich hoffe, ihr auch als Zuhörerin konntet viel davon mitnehmen und vielleicht wird das nächste Gespräch zum Thema doch nicht so unangenehm oder ihr geht in die Bücherei und findet was und schaut euch was an. Da gibt's auf jeden Fall viel dazu. Das schreibe ich auch noch in die Shownotes und wenn das Thema ist, werde ich dazu auch auf Instagram noch einige Sachen veröffentlichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte, bitte immer gerne her damit und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.